VOR, NDB, CDI, HSI und OBS. Was es mit diesen Begriffen auf sich hat, wo wir sie schon mal gehört haben und wie man sie in einen harmonischen Zusammenhang bringen kann, das möchte ich heute in dieser Folge versuchen, euch näher zu bringen.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Und das bin ich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge, die ich heute mal unter das Thema Radionavigation mit VOR stellen möchte. Warum die heutige Sendung? Naja, zum einen vielleicht eine Auffrischung für den ein oder anderen, der vielleicht länger kein VOR mehr benutzt hat. Zum anderen ist es vielleicht auch ein kleiner Einstieg für den ein oder anderen Flugschüler da draußen, der uns zuhört und sich jetzt schon mal so ein ganz klein bisschen auf die Radionavigation einstellen kann. Naja, und zum dritten dachte ich mir, es ist vielleicht auch für den ein oder anderen Fußgänger, der uns vielleicht zuhört, einfach nette Geste, ein Spaß, einfach mal zu sehen, wie wir Piloten eigentlich in der Luft navigieren und unseren Weg finden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
So, bevor wir jetzt in medias res starten, wollen wir natürlich erstmal die Begriffe, die wir jetzt gerade eben genannt haben, die ich euch um die Ohren gehauen habe, für diejenigen erklären, die vielleicht mit der Fliegerei noch nicht so viel zu tun haben oder gar nichts zu tun haben. So, fangen wir an mit dem VOR. VOR steht für Very High Frequency Omnidirectional Range. Und das heißt auf Deutsch übersetzt Drehfunkfeuer im UKW-Bereich. Der Vorgänger zum VOR ist das NDB, das Non-Directional Beacon, also ein ungerichtetes Signal, das im Mittelwellenbereich arbeitet. Dann habe ich euch um die Ohren gehauen CDI, das ist der Course Deviation Indicator. Das Ding heißt auf Deutsch ganz einfach übersetzt Kursablageanzeiger. Und ich habe euch noch das HIS um die Ohren gehauen, den Horizontal Situation Indicator. Dann haben wir noch am HSI einen sogenannten OBS, das ist der Omni-Bearing Selector. Damit stellt man am CDI das gewünschte Radial ein. Kommen wir aber zurück zu unserem VOR. Also in Amerika, da gibt es fast an jeder Milchkanne, an jeder Kuhweide ein VOR. Das Land ist auch recht groß. Aber habt ihr eine Idee, wie viele VORs es in Deutschland schätzungsweise gibt? Also wenn ich mich nicht verzählt habe, dann komme ich auf 58 VORs. Die Frage, die sich jetzt aber uns stellt, wie können wir denn jetzt diese ganzen Begriffe vielleicht irgendwie in einen harmonischen Zusammenhang bringen, dass man damit auch produktiv und konstruktiv arbeiten kann? Als ich die Sendung hier vorbereitet habe, da schweifte der Blick so ein bisschen durchs Büro und ich blieb an meiner Ausbildungsakte hängen. Und dann habe ich da mal reingeguckt und dann kam ich ans Fach Navigation und dann eben auch zur Radionavigation. Und dann dachte ich mir, ach Mensch, komm, das ist ein spannendes Thema. Das ist so wichtig wie Wetter. Warum das einfach nicht nochmal aufgreifen und versuchen, das ist heute die Schwierigkeit an der Sendung, eigentlich eine Navigation, die man sehen muss, jetzt versuchen, nur auditiv zu verstehen und zu erklären. Stellt euch vor, ihr seid auf einem langen Cross-Country-Flight, die Motorinstrumente sind im grünen Bereich, es läuft alles nach Plan, ihr könnt euch ein ganz klein bisschen entspannen und jetzt könnte es vielleicht ein bisschen, naja, in Anführungszeichen, langweilig werden, wenn da alles so richtig funktioniert. Also, warum nicht einfach mal so ein bisschen Stimmung ins Cockpit bringen und zum Beispiel einen GPS-Ausfall simulieren? Gut für den, der jetzt alle Frequenzen, sei es Funkfrequenzen, VOR-Frequenzen zur Hand hat und sicher sowohl mit der terrestrischen als auch mit der Radionavigation ist. Hier wird natürlich jetzt der ein oder andere Kritiker sagen, ist es überhaupt sinnvoll, dass man einen GPS-Ausfall simuliert? Ich persönlich sage ja, denn er schult das in Übung bleiben, dass man fit bleibt mit den VORs und auch beim IFR-Flug werden Wegpunkte und VORs per GPS abgeflogen und fällt das aus, das GPS, dann muss das VOR ran. Ein anderer wichtiger Punkt oder auch ein gutes Argument von meiner Seite, dass man eben auf den angesprochenen langen Cross-Country-Flights eben auch mit dem VOR arbeitet, ist spätestens dann gegeben, wenn man zum Beispiel einen Luftraum um bzw. an diesem entlang fliegen will oder muss, weil man zum Beispiel nicht durchkommt. Auch da ist dann eben die VOR-Navigation wichtig. Und natürlich auch ein ganz wichtiges Argument ist und bleibt, das dürfen wir nicht vergessen, die Radionavigation ist immer noch ein relevanter Prüfungsstoff, sowohl theoretisch als auch praktisch. Gut, wir haben jetzt alles angesprochen, aber wie war das jetzt nochmal? Was muss ich beachten bei der VOR-Navigation? Also, VOR-Stationen sind meistens mit ihrem militärischen Pendant, dem sogenannten Tarkan, aufgebaut. Und sollte da eben ein Tarkan mit verbaut sein, dann wird aus einer zivilen VOR-Anlage eine sogenannte VORTAC. Damit aber auch der gemeine VFR-Hobbypilot, wie wir, weiß, wie lange es eigentlich jetzt noch dauert, gibt es als Betthupferl, nenne ich es jetzt mal, ein sogenanntes DMI-Gerät obendrauf. DMI steht für Distance Measuring Equipment. Dieses DMI-Gerät kann man haben, muss man aber nicht. Es ist halt ein nice to have, wenn man es noch in den älteren Maschinen verbaut hat. Wenn so ein DMI-Gerät verbaut ist und dieses DMI-Gerät in der Nähe vom VOR aufgebaut ist, dann wird aus einer VOR-Anlage ein sogenanntes VOR-DMI-Anlage. Die Frage jetzt aber, wie nutzt man eine VOR-Anlage? Also der erste wichtige Punkt ist natürlich, dass man die richtige Frequenz rastet. Da wird jetzt der ein oder andere da draußen vielleicht herzlich lachen, aber das ist eben Voraussetzung und mir ist es auch schon passiert, dass ich die falsche VOR-Frequenz gerastet habe. Wo liegen diese VOR-Frequenzen? Die liegen zwischen 108 MHz und 117,95 MHz, also direkt unter dem Sprechfunkbetrieb. Da finden wir die. Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass das eine Frage in der PPL-Theorie war. Die Kanalrasterung beträgt 50 kHz. Kleines nice to know vielleicht an der Stelle, die ILS-Sender, die liegen im Bereich von 108 und 112 MHz und können somit auch empfangen werden. VOR und Sprechfunk sind meistens in einem Gerät verbaut, das angesprochene DMI-Gerät. Das zeigt dann die Entfernung zur Station an. Jetzt kommt ein weiter wichtigerer Schritt, den ich auch oft vergesse, beziehungsweise was mir mein Fluglehrer erstmal erklärt hat, dass das ganz wichtig ist, wenn man sich nämlich die Frequenz eines VORs eingedreht hat, muss man zwingend den Morsecode des VORs mit abhören. Und warum muss man das? Wenn der Code korrekt ausgestrahlt wird, das ist ein sogenannter Morsecode, wenn der vom VOR korrekt ausgestrahlt wird, dann ist die Station auch zu 100% in Use und funktioniert einwandfrei. Sollten nämlich zum Beispiel Wartungsarbeiten oder Reparationen gerade an dieser VOR-Anlage durchgeführt werden, dann wird dieser Code abgeschaltet. Und noch ein weiteres nice to know vielleicht für euch, manche VOR-Anlagen können auch ATIS-Ansagen beinhalten. So, was ist jetzt dieser angesprochene Morsecode? Also das ist die Kennung von der VOR-Anlage aus den drei Buchstaben der Kennung. So, nehmen wir uns mal das VOR Erlangen. Das ist in der Karte vermerkt mit Echo Romeo Lima. Und die Kennung des Morsecodes zu Echo Romeo Lima lautet kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Diejenigen von euch, die ein modernes Glascockpit besitzen, die bekommen den Code gleich im Display angezeigt. Herzliche Grüße gehen an dieser Stelle raus an Fabian Kienzle von der Firma Garmin. Tolle Erfindung. So, und wenn jetzt alles ordnungsgemäß funktioniert, dann bekommt man auf dem CDI die relative Lage zur Station angezeigt. Der CDI kann auch in einem HSI verbaut sein. Letztlich zeigt das Gerät eigentlich nur an, auf welchem Radial man sich gerade befindet. Wie funktioniert so ein VUR? Also ein VUR strahlt aus. Das kann man sich so vorstellen, ja, ich erkläre es mal, mit Sonnenstrahlen. Also das Radial 090 strahlt direkt nach Osten aus, das Radial 180 strahlt exakt nach Süden aus und der schnelle Kopfrechner unter euch, der hat es jetzt schon raus. Es gibt genau 360 Radiale. Mit dem OBS-Knopf dreht man jetzt nun am CDI so lange ein Radial an, bis es an der oberen Skala erscheint. Unten kann man dann jetzt ablesen, wie viel Grad Abweichung man von dem Radial hat. Also pro Punkt sind das auf der Anzeige 2 Grad Abweichung. Gut, machen wir ein Beispiel dazu. Wir drehen den OBS so lange, bis die Nadel mittig steht und lesen jetzt den Kurs oben ab. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, da steht jetzt 060 Grad. Die Frage, die sich jetzt ergibt, wo sind wir? Denn das kann uns die Nadel nicht anzeigen, auf welcher Seite der Station wir uns gerade befinden. Aber hierfür haben die Avionik-Götter eine sogenannte Tu- und From-Anzeige in das Gerät mit eingebaut. Also, das Radial 060 strahlt von der Station weg. Wenn dann also im CDI From steht, dann befinden wir uns tatsächlich nordöstlich von unserem Radial auf Kurs oder auf dem Radial 060. Steht aber hingegen jetzt To in unserem CDI, dann befinden wir uns auf dem gegenüberliegenden Radial und zwar auf dem Radial, richtig, 240 Grad. Warum? Auflösung 060 Grad plus 180 Grad, also Umkehrkurs, sind 240 Grad, also auf südwestlichem Kurs. Aber Vorsicht, die To- und From-Anzeige sagt nur etwas darüber aus, auf welcher Seite wir uns von der Station befinden. Dabei ist es völlig egal, ob die Flugzeugnase zur Station oder davon weg zeigt. So, und jetzt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Nur wenn der geflogene Kurs und der am CDS eingestellte Kurs weniger als 90 Grad Abweichung haben, dann machen die Anzeigen To und From auch wirklich Sinn. Und warum ist das so? Ja, wenn die Abweichung weniger als 90 Grad beträgt, dann ist das CDI als sogenanntes Kommandogerät anzusehen. Das heißt also, liegt die Nadel links von der Mitte, dann heißt das für uns Piloten, flieg ein Stück nach links, dann bist du genau auf Kurs. Hingegen, wenn die Nadel einen Punkt nach links zeigt, bedeutet das, dass man 2 Grad auf dem rechts liegenden Radial fliegt. So, und um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu zu geben, kommt es zusätzlich darauf an, wie weit man vom VUR entfernt ist. Da gilt nämlich, schlägt der Zeiger voll aus, sind es mehr als 10 Grad, aber je näher ich der Station komme, desto geringer werden die Kurskorrekturen. Gut, machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Beispielpraxis. Wir fliegen jetzt zu einem VUR und wir drehen jetzt so lange am CDI, bis die Nadel mittig steht und die Anzeige To im CDI anzeigt. Und den oben angezeigten Kurs, den fliegen wir jetzt. In unserem Beispiel gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es windstill ist. Also WCA müssen wir jetzt nicht dementsprechend erfliegen. In unserem gesamten Beispiel sprechen wir heute einfach nur mal von windstillen Verhältnissen. So, und jetzt setzen wir noch einen oben drauf. Wir nähern uns der Station auf einem vorgegebenen Radial, weil es da irgendwo ein Luftraum im Weg ist, den wir nicht durchkreuzen können. Und wir nähern uns auf einem vorgegebenen Radial von 090 Grad. Wenn wir diesen Kurs fliegen, kommen wir aus dem Osten. Ergo, wir drehen 270 Grad mit der Anzeige To ein, weil 270 Grad der Gegenkurs von 090 Grad ist. Und man kann auch sagen, wir fliegen Radial 090 inbound. So, und jetzt wird's spannend. Wenn wir uns jetzt der Station nähern, kommen wir über dem VOA in den sogenannten Schweigekegel. Jetzt erscheint eine rot-weiße Warnflagge. Das heißt, wir haben kurzzeitig keinen Empfang. Jetzt müssen wir versuchen, sauber Kurs zu halten. Wenn wir aus dem Schweigekegel raus sind, springt auch die Anzeige oder unsere Anzeige springt jetzt von To 270 auf From 270 um. Und warum ist das so? Weil wir jetzt das Radial 090 verlassen haben und jetzt auf dem Sonnenstrahl 270 Grad direkt fliegen. Übrigens, bei der praktischen PPL-Prüfung will der Prüfer mindestens das Eindrehen und sichere Beherrschen sehen. Also ist VOA-Navigation im Prüfungsflug mit eingebaut, ist dann das gängige Verfahren so, dass man das VOA, das als Wegpunkt fungiert, wie eben beschrieben, überfliegt und dann den neuen Kurs wieder erfliegt. Die modernen Autopiloten, die sind so gut, dass sie anhand der Ground Speed genau auf dem neuen Radial rauskommen. So, und weil das Ganze jetzt so lustig war und sich theoretisch so toll angehört hat, machen wir jetzt noch eine kleine praktische Übung dazu. Wir fliegen nach Nürnberg und wir wollen nach Nürnberg über den Pflichtmeldepunkt Oskar fliegen. Das Radial führt uns über das Erlangen-VOA, das ich oben schon angesprochen hatte, Echo Romeo Lima. Auf diesem Erlangen-Radial fliegen wir auf Radial 070 und von dort geht es auf dem 158-Grad-Radial zu Oskar. Also, wir fliegen 250 Radial to, bis die Anzeige auf From umspringt und dann fliegen wir für 30 Sekunden weiter und drehen dann in dieser Zeit das Radial 158 ein. Die Nadel schlägt jetzt nach links aus, weil wir rechts vom Radial fliegen. Warum schlägt sie aus? Weil wir die Station überflogen haben und parallel dazu fliegen, zu dem Kurs. Und jetzt wird der benötigte Kurs intercepted. Also sprich, er wird angeschnitten und zwar mit 30 Grad. Das ist jetzt nicht schwer, jetzt muss man ganz kurz Kopf rechnen. Also steuern wir jetzt 158 Grad minus 30 Grad und dann kommen wir auf 128 Grad raus. Und die Nadel sollte also jetzt langsam reinlaufen und wir sollten somit unser Ziel erreichen. Ein kleiner Exkurs unsererseits in die große faszinierende Welt der Radionavigation in Verbindung mit terrestrischer Navigation. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Exkurs gefallen hat und Spaß gemacht hat. Sollte ich irgendwas vergessen haben, irgendwas falsch erklärt oder unverständlich erklärt haben, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder auch eine E-Mail an feedback@privatpilotenlounge.fm und wir werden das dann nochmal richtigstellen in dann einer der nächsten Sendungen. Und generell gilt aber auch, wenn ihr ein bisschen mehr über die PPL-Theorie hören wollt oder mal wieder was aufgefrischt haben möchtet oder auch der ein oder andere Fußgänger sagt, boah, das ist spannend, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Das ist ja auch für uns bestehende Piloten auch eine gute Übung, einfach um im Stoff fest drin zu bleiben. Dann sagt uns Bescheid, wir machen eine Sendung drüber, wir freuen uns. In diesem Sinne, bleibt gesund, Blue Skies, many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!